Deutschlandfunk. Querköpfe.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. Oh, c'est si bon.
Schwarzer Tee, Kräutertee. Ich habe ungefähr 30 Sorten Kräutertee und mehrere. Ich habe grünen Tee.
Können Sie auch trinken?
Ja.
Was trinken Sie?
Ich würde einen Kräutertee trinken.
En voyant notre mine ravie.
Natürlich elegant beim Tee. Home Story mit Marin Kreumann von Sabine Fringes.
Möchten Sie nicht wirklich oder möchten Sie einen Kaffee auch?
Nee. Ich habe heute schon meine Dosis.
Ah ja, ich trinke nämlich keinen Kaffee, deswegen vergesse ich das auch immer. Ich habe so eine Maschine.
Okay. C'est tellement, tellement bon. Ah oui, c'est bon. Non, c'est bon.
Jetzt ist reich, müssen wir nochmal nachlegen. Warm machen.
Soll ich ganz voll machen?
Ja, kann ruhig ganz voll. Ja, aber das ist gut.
Das sieht ja schön aus.
Zu Besuch bei Marin Kreumann in Berlin, in einem ruhigen Viertel in Zentrumsnähe. Wir lassen uns in der gemütlichen Hinterhofküche ihrer stattlichen Altbauwohnung nieder. Auf dem Tisch steht ein Strauß Blumen, daneben zwei große Stücke Pflaumenkuchen und zwei Madeleines. Alles von Marin Kreumann selbst gekauft, vom Bäcker nebenan.
Also ein bisschen warm reden finde ich gar nicht schlecht, sonst dauert es so ewig. Dann denken wir, ah, jetzt schlägt sie die Sahne und irgendwie, wann fängt denn das eigentlich an? Und lieber, dann können wir uns auch schon ein bisschen belohnen für die erste Hälfte des Gesprächs und essen wir ein bisschen Kuchen und vielleicht ein bisschen Tee. Cool, ich wollte nur gerade hier dann.
Marin Kreumann ist die erste Frau, die eine eigene Satire-Sendung im deutschen Fernsehen bekam. 5 Jahre lang bespielte sie in den 90er Jahren als Nachtschwester Kreumann einschlägige Frauenthemen. Jetzt startet sie mit Ende 60 nochmal mit einer eigenen Sendung durch. Mit ihrer Sketch-Comedy Kreumann ist sie im Ersten zu sehen.
So, die kleinen Pünktchen-Serviette.
Serviette?
Serviette sagte man in den 50er Jahren. Man sagte auch Hygiene. Die Intimhygiene. Frauenhygiene, Serviette.
Und wie sagen Sie zu dem raustoffigen Handtuch mit dem französischen?
Frotté.
Wie?
Frotté.
Frotté.
Wir in Schwaben haben gesagt Frotté. In Schwaben wird ja alles vorne betont. In Frankreich wird alles hinten betont.
Also in Franken sagt man richtig Frotté-Handtuch.
In Franken sagen Sie Frotté. So wie Kaffee. In Berlin sagt man manchmal, hast du noch einen Kaffee.
Kuchengarne.
Marin Kreumann kennt sich aus mit den 50er und 60er Jahren. Ihre Kindheit und Jugend verbrachte sie während dieser Zeit in Tübingen, wo sie als einziges Mädchen neben 4 Brüdern in einem Akademikerhaushalt aufwuchs. Nach der Schule überlegte sie, Schauspielerin zu werden. Doch obwohl sie in die Schauspielklasse des Max-Reinhardt-Seminars in Wien aufgenommen wird, entscheidet sie sich zunächst für ein Studium der Anglistik und Romanistik. In dieser Zeit entwickelt sie ihr erstes Bühnenprogramm, in dem sie mit Schlagern Rollenbilder der Wirtschaftswunderzeit aufs Korn nimmt.
Also das kommt natürlich erstmal aus dem Privaten. Ich erinnere mich, dass ich als Kind die Lehrer gut nachmachen konnte und dass sie immer sagte, oh, mach noch mal die Frau Petzina oder so. Mach noch mal die nach oder den nach. So, das war natürlich weit davon entfernt, irgendwas Berufliches zu sein. Und meine Mutter konnte das auch sehr gut. Meine Mutter hatte ein sehr gutes Ohr und konnte sehr gut auch Menschen nachmachen. Und ich kann zum Beispiel gut Dialekte, einfach weil ich als Hochdeutsche aufgewachsenes Kind in Schwaben mich durchschlagen musste, dann irgendwie ein Schwäbisch lernen. Meine Eltern waren Berliner, meine Mutter mochte das Schwäbische nicht. Und ich habe kein Wort Schwäbisch gesprochen, bevor ich in die Schule kam. weil ich auch nicht im Kindergarten war. Und dann hatte ich ein massives Sprachproblem in der Grundschule, weil die mich nicht verstanden haben. Und ich habe die auch kaum verstanden. Das heißt, ich bin, wenn man so will, zweisprachig mit bikulturellem Hintergrund, Berlin, Tübingen, bin ich aufgewachsen und habe das als Grunderfahrung gehabt in meinem Leben, dass es verschiedene, wissenschaftlich würde ich sagen, Soziolekte gibt. Also es gibt eine Sprache, die ist da angemessen und eine Sprache, die ist da angemessen. Zu Hause ist Hochdeutsch angemessen, in der Schule mit den Klassenkameraden war Schwäbisch angemessen. Das schult natürlich die Wahrnehmung und deswegen kann ich generell, ich kann andere Sprachen und Dialekte und so kann ich gut, war immer ein Hobby. Oder wie spricht eine Amerikanerin Französisch oder so, sowas konnte ich immer gut. Und das war aber wirklich rein privates Vergnügen und das habe ich erst später, als ich dann, ja, als ich mein erstes Bühnenprogramm gemacht habe, eigentlich habe ich das so ein bisschen genutzt und auf die Bühne gebracht. Da wiederum hatte ich auch gar nicht gedacht, dass ich da was Berufliches mache. Ich wollte einfach so einen erweiterten bunten Abend machen und habe mir ein Thema ausgesucht. Das war eben Frauenbild in den 50er Jahren. Und da hatte ich eben diese Schlager, die in dem Jahrzehnt sehr explizit waren, was das Frauenbild, die Frauenrolle angeht. Und dazwischen habe ich dann so kleine Sketche oder was ich dachte, als Überleitung so gemacht. Und das war mein erster Auftritt als Kabarettistin. Es wurde auch so wahrgenommen.
Darf sie um ihn werben? Noch immer ist es das schönste Recht der Frau, sich umwerben zu lassen. Die unverblümt auf Männerfang ausgehende Frau ist noch abstoßender als der tollste Frauenjäger. Wenn doch die Frauen wüssten, dass sie mit solchen Attacken ihre besten Waffen aus der Hand geben und dass es der schönste frauliche Sieg ist, eigene Wünsche zart und diplomatisch in die männliche Initiative einzubauen. Diese draufgängerischen Frauen nehmen den Männern eine typisch männliche Eigenart, die Freude am Erobern. Und lassen ihnen dafür nur die Freude, der für das wild aufgestellten Falle noch einmal entgangen zu sein. Aus dem Einmaleins des guten Tons, Verfasserin Dr. Gertrud Oheim, erschienen im Bertelsmann Lesering 1955, Auflage über 1 Million. Okay, Jungs. Es kann losgehen.
One, a two. One, two, three.
Wenn ich am Wochenende tanzen geh und ein ganz besonders schönes Fräulein seh, lass ich meine Whisky so da stehen und dann schleich ich an das Fräulein ran, so wie ein Tiger. Oh, 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 so wie ein Tiger. Oh, 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 denn sie gefällt mir gut, drum hab ich Mut. Oh, oh, wow. Dann stehen meine Beine nicht mehr still, weil ich das wunderschöne Fräulein will und damit kein anderer mit dir tanzen kann, da fauch ich alle Männer an, so wie ein Tiger. Oh, 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 so wie ein Tiger. Oh, 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 denn sie gefällt mir gut, drum hab ich Mut. Oh, wow, wow. Ein richter Mann muss immer wie ein Tiger sein, auf diese Weise wird er immer Sieger sein. Zu Ende ist und wenn mich das wunderschöne Fräulein küsst und wir gehen beide durch die dunkle Nacht, dann geh ich auf das Fräulein acht, so wie ein Tiger. Oh, 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 so wie ein Tiger. Oh, 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 denn sie gefällt mir gut, drum hab ich Mut. Oh, oh, wow.
In der Pubertät kam ja die schwierige Situation, weil also auf einmal nicht mehr reichte, dass ich so schlau war wie die Jungs, weil was anderes gefragt war. Und das fand ich total ungerecht, weil ich hatte mir doch solche Mühe gegeben, auch alles zu können, was die Jungs können. Und ich war auch gut in der Schule und lief auch alles ganz gut. Aber ich war die Jüngste in der Klasse und die anderen hatten früher einen Busen und waren so, was Mädchen dann so konnten, also wie man sich die Haare macht und wie man irgendwie, dass man Kleider vielleicht sogar sich selber näht oder wie man sich schminkt und sowas, das wusste ich alles gar nicht. Und meine Mutter hat das auch nicht geliefert, weil sie das doof fand, was ich ja heute auch noch gut finde. Aber ich war dann auf einmal in einer Phase, wo ich gar kein Vorbild, kein Role Model hatte, weil eine Mutter ist keine erotische Person, Mutter ist die Mutti und nicht, woran man sich orientiert als Mädchen. Da war ich so ein bisschen hilflos und merkte, dass ich so abgeschlagen hinten lag. Und das war natürlich meine erste Konfrontation mit dem Thema Mann-Frau, weil ich sollte absolut gleichberechtigt erzogen werden. Das war für meine Mutter ganz klar. Sie hatte ja auch studiert. Das war völlig auf dieselbe Schule wie die Jungs. Und da reichte es trotzdem nicht. Es war was anderes gefragt. Und da war dann das Thema, wie erwerbe ich das und will ich das überhaupt? Und jedenfalls dieses, dass ich den Vergleich hatte, wie auf Jungs reagiert wird und wie auf mich als Mädchen reagiert wurde, das lag auf der Hand. Das habe ich erfahren von ganz früh an. Das konnte man an den Schlagern konnte ich sehr gut das Frauenbild der 50er Jahre klar machen. So, das war mein Punkt. Und dann habe ich eben so erzählt, ja, Schlager wiesen mir den Weg. So vom Mädel zum Fräulein, vom Fräulein zur Frau, Schlager wiesen mir den Weg, war der Untertitel. Es hieß auf Tonto mit dem Stöckelschuh. Die Schlager waren wichtig, weil natürlich in den 50er Jahren, das war eine prüde Zeit. Meine Eltern, meine Mutter war Jahrgang 1910, mein Vater Jahrgang 1911. Das waren nicht Menschen, die selber aufgeklärt worden sind. Und das war vor 68 auch nicht üblich. Und für mich war dieser Bereich der Erotik, das habe ich ja als Kind schon gespürt, dass es das gibt. Ich hatte Gänsehaut bei Elvis Presley. Das spielte sich für mich in dieser an sich vom Bildungsbürgertum verachteten Popmusik ab, in den Schlagern. Und das war das, was ich da rausgezogen habe. Das hat was Sinnliches, was ich gar nicht beschreiben konnte. Ich hatte nur Gänsehaut. Und das war die Wichtigkeit der Popmusik. Und es war auch wichtig, dass das ein Bereich war, den nicht nur meine Eltern, sondern das gesamte Bildungsbürgertum natürlich verachtet hat. Damit beschäftigte man sich nicht. Genauso wie später das Fernsehen verachtet war. Das war trivial. Bestimmte Zeitungen las man nicht. Und genau das hat mich immer interessiert. Ich wollte da irgendwie weg von diesem Regime. Und ich fand das auch zu eng, ohne das auch formulieren zu können als Kind. Aber irgendwie fand ich es gut für mich, dass ich diesen anderen Bereich mir auch erwerbe, der so verachtet war. Ich war verliebt in Elvis Presley. Zum Beispiel, dass er so genuschelt hatte. Mich hat das Nuscheln immer begeistert, weil wir ja immer ordentlich artikulieren sollten, auch im Chor, im Kirchenchor, die Endtes. Und beim Singen spricht man deutlich, man R, wenn man kein R kann, macht man R sagen. Und so. Eine ganz klare Regel. Und für mich war die Regelübertretung bei Elvis Presley, fing schon damit an, dass der nuschelte, dass der die Ausspracheregeln nicht beherrschte. Und das fand ich großartig. Das hieß, dass er alle anderen Regeln auch mit Sexualität oder dass man gut in der Schule sein muss oder so, dass er das auch nicht beherzigt hat und oder einfach übertreten hat. Und das hat mir wahnsinnig imponiert. Also das Regelübertreten war irgendwie sexy.
Treat me like a fool, treat me mean and cruel, but love me, shooby-dee-boo, break my faithful heart, tear it all apart, but love me, won't you love me, wherever you ever go. Oh!
Wisst ihr, ich muss Ihnen ehrlich sagen, das Programm jetzt, es hat mir gut gefallen, bis auf die letzten beiden Lieder. Ich muss sagen, es ist halt nicht meine Musik, gell? Ich meine, bei uns daheim wird auch viel musiziert. Aber nicht, nein, das, ich weiß ja gar nicht, wie ich das Ihnen erklären soll. Das ist so, das geht so, das ist so, gerade der Presley, gell? Das geht, es ist nicht anständig. Wisst ihr, für mich ist das letztlich schlicht und einfach Negermusik. Gell? Ich meine, ich weiß schon, der Presley, das ist an sich kein Neger in dem Sinn, gell? Aber Musik ist doch so, dritt, gell? Wissen Sie, wir haben jetzt so viele Ausländer im Ländli. Sind Sie mal von Stuttgart nach Böblingen gefahren? Kelly Barracks, Harvey Barracks, Robinson Barracks. Hat das in richtige kleine Städte voll mit Amerikanern? Ich möchte sie nicht ausschmeißen, gell? Sie haben uns ja geholfen nach dem Krieg, gell? Ist klar. Aber ich meine, die Hälfte davon sind Neger. Ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass wir Deutsche immer so auf das ausländische Kulturgut zurückgreifen müssen. Ich meine, es muss nicht das schwäbische Lied gut sein. Obwohl wir ja mit Friedrich Silcher einen bedeutenden Komponisten haben, auch, gell? Danke. Aber, ja, ich freue mich sehr, dass Sie mir da recht geben, gell? Ich meine, bitte gehen Sie auf Susanne der Bodensee, gehen Sie in die Schweiz, nein, gehen Sie nach Österreich. Da schwätzt man überall Deutsch, da hat es nicht ein Liedle. Wissen Sie, es geht mir ja gar nicht um die Erotik. Ich habe ja nichts gegen das an sich, gell? Aber es kommt halt darauf an, wie man es ausdrückt. Herr Freilich, jedes... Er hat einmal ein Schätzle, gell? Man ist schon mal verliebt, freilich, gell? Da habe ich gar nichts dagegen, gerade wenn man jung ist. Ha, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Freilich, ha ja. Das sind Gefühle, die man nicht so schnell vergisst, gell? Aber nicht so wie der Presley. Sie machen so einen netten Eindruck. Ich hätte eine Bitte. Dass sie dafür Sorge tragen, dass das nächste Lied wieder in deutscher Sprache gesungen wird. Das ist für mich schlicht und einfach eine Frage des guten Geschmacks. Und was ich noch sagen will mit dem Honolulu vorher. Honolulu. Wenn ich das schon höre. Wir gehen seit 12 Jahren im Urlaub nach Reute im Allgäu. Und wir sind immer sehr zufrieden gewesen.
Oh Cindy, dein Herz muss traurig sein. Der Mann, den du geliebt, lässt dich allein.
Er kam, als du erst 18 warst, von großer Fahrt zurück. Er küsste dich so scheu und zart und sprach vom großen Glück.
Am Kai, da riefen die Möwen, als er dich wieder verließ.
Cindy, oh Cindy, dein Herz muss traurig sein. Der Mann, den du geliebt, lässt dich allein.
Wir haben die Musik sehr ernst genommen und ich fand es ganz wichtig, die Musik ernst zu nehmen und auch mich reinzubegeben mit meiner Emotion, denn ich will ja auch zeigen, wieso das so verführerisch war. Das hat mich ja als Kind berührt, wenn die singt Cindy, oh Cindy, dein Herz muss traurig sein. Das heißt, irgendwie dieser Schmelz, dieses auch das Sentiment und das, was da angerührt wird in einem, was sonst nicht zugelassen wurde bei dem akademischen, rationalen Zugang zu Dingen. Das ist doch wichtig zu zeigen. Und das hat mir riesen Spaß gemacht. Das ist natürlich mit den Moderationen, mit den Sketchen und so wird klar, ich habe schon eine Distanz. Ich kann da drauf gucken, aber ich kann es auch evozieren. Ich möchte gerne diese Gratwanderung hinkriegen, das wirklich nachzuvollziehen. in der emotionalen Bedeutung, so ein, auch so ein schmalziges Lied, die es für mich als Kind hatte.
Wenn nachts ein Schiff die Anker wirft, dann stehst du wartend da. Doch keiner, der dich scherzend ruft, kommt deinem Herzen nah.
Am Kai, da rufen die Möwen, sie rufen alle dir zu.
Cindy, oh Cindy, dein Herz muss traurig sein. Der Mann, den du geliebt, lässt dich allein.
Für ihre Bühnenprogramme erhält Marin Kreumann gute Presse. Erste Auftritte im Scheibenwischer bei Dieter Hildebrandt folgen. Mit der Radio Bremen Produktion Nachtschwester Kreumann ist sie Mitte der 90er Jahre die erste und lange Zeit einzige Frau, die eine eigene Satiresendung hat. Die Sendung polarisiert und wird trotz guter Quoten nach 4 Jahren abgesetzt.
Diese Nachtschwester Kreumann, wie ist die entstanden und vor allem, wo ist die Nachtschwester? Also, wieso heißt es Nachtschwester Kreumann?
Wir haben einen Titel gesucht. Ich wollte einfach eine Sketch-Sendung machen. Ich habe überlegt, was ist ein klassischer Frauenberuf, der sich immer zuwendet, nett ist und sozial. Und das ist eigentlich die Schwester. Die Schwester, der Inbegriff von Weiblichkeit, die kümmert sich um die Kranken, die ist nett, die so. Und dann dachte ich, das wäre ganz schön, Nachtschwester zu nehmen und das genau anders zu wenden, nämlich die Nachtschwester, die dann doch böse ist und die Giftspritze sitzt und nicht die nette Spritze. So. Und dann haben wir angefangen, wirklich mit dem Häubchen und der Schwesternuniform. Da haben wir die ersten 3 Folgen gemacht und dann haben wir aber schnell gemerkt, zusammen mit der Redaktion da bei Radio Bremen, dass das ein bisschen eng ist als Formulierung. Da fallen viele Themen eigentlich raus und das engt mich eigentlich ein, wenn ich immer diese Schwestern-Situation spiele. Und das war auch nicht so humormäßig, jetzt nicht so ergiebig, abgesehen von der Idee und dem Wort Nachtschwester, das irgendwie ganz lustig ist, das sich auch gut gehalten hat. Wir haben dann die Uniform weggelassen und wir haben aber den Titel gelassen, weil einfach diese Vorstellung, dass eine Frau da ist, von der man denkt, die muss ganz, ganz nett sein dazu, wenn die dann aber böse ist. Das fanden wir ganz schön.
Mein umwerfendstes Nachtschwester-Kreumann-Erlebnis war diese Mobbing-Szene im Büro.
Ja, die ist toll. Das ist auch eigentlich meine Lieblingsszene aus den Sendungen fast. Also eine der jedenfalls. Die fand ich auch. Das ist so eigentlich ein Klassiker. Da kann man auch nicht sowas Ähnliches nochmal schreiben. Das ist der Klassiker. Das ist einfach die Umkehrung der Anmachsituation.
Und wer hat den geschrieben?
Den hat Simone Borowiak geschrieben, die heute Simon Borowiak heißt und ein Mann ist. Aber damals war er noch eine Frau und hieß Simone. Das war bei den ersten 6 Folgen mein Autor, Co-Autor und Autor. Und der hat diese wunderbare Szene geschrieben. Das war einfach großartig. Ich bin jetzt irritiert, weil das Telefon die ganze Zeit klingelte.
Wollen Sie kurz rangehen?
Ja, es ist, als ob die Luisa das nicht richtig eingestellt hat.
Wann ist es Ihnen eigentlich das letzte Mal gekommen?
Wie meinen?
Na, wann es Ihnen zum letzten Mal gekommen ist.
Sie möchten wissen, wann ich zum letzten Mal einen Orgasmus hatte. Gehe ich da recht?
Ja. Also als alter Kollege muss man doch im Bilde sein. Also los, wie war's?
Ja, meinen Sie jetzt anal, vaginal oder oral?
Also Sie sind mir aber ein ausgebufftes Luder.
Also die Bezeichnung Luder sagt mir nicht so zu. Vielleicht könnten Sie mich wie in anderen Büros üblich wahlweise als hysterische Ziege oder aber als geile Nutte bezeichnen. Ich war zum Beispiel neulich in der Buchhaltung, da ist dieser Sprachgebrauch gang und gäbe. Und was der Buchhaltung recht ist, sollte uns doch nur billig sein.
Ja, aber hallo, Moment, also ich...
Wir haben natürlich nicht nur über die herrschende Terminologie gesprochen, sondern auch über Ihren Schwanz.
Was?
Ja, Fräulein Severin vermutete, dass Sie einen ziemlichen Hammer hätten, während Frau Helms eher die Auffassung vertrat, dass bei Ihnen tote Hose herrsche, beziehungsweise, dass Sie seit mindestens einem Jahr keinen mehr hochkriegen.
Das ist eine Schweinerei.
Ich habe Sie natürlich verteidigt.
Was haben Sie?
Ich meinte, dass Sie nach Lektüre einer entsprechenden Wix-Vorlage selbstverständlich einen hochkriegen.
Also das verbitte ich mir.
Nun regen Sie sich doch nicht so auf. Entspannen Sie sich. Sie gehören einfach mal wieder so richtig durchgeschickt.
Was? Ja.
Sie können das ruhig annehmen. Wir haben extra im ganzen Haus für Sie gesammelt. Und alle haben gerne gegeben. Echt.
Fragen Sie noch mal.
Gab es für Reaktionen auf diesen Sketch?
Das war eigentlich durchweg positiv, die Reaktion darauf. Das war, also mir wurde ja ab und zu Männerfeindlichkeit unterstellt, aber bei dem Sketch konnten sie es wirklich nicht sagen, weil es wirklich klar war, eine Reaktion auf eine Situation, die Frauen kennen. Ja, also diese Anmachsituation oder so, da hat sich niemand mehr getraut zu sagen, das ist männerfeindlich, sondern es war völlig klar, schlagend und lustig. Und den habe ich auf der Bühne auch gemacht. Also wir haben ja so aufgezeichnet, vor Publikum aufgezeichnet und einige Sketche dann live gemacht und die anderen wurden eingespielt. Also es war dann so, dass wir uns umziehen konnten zwischendrin oder so, Zeit gelassen wurde. Aber im Prinzip war es die Live-Situation mit Einspielern, die vorher gedreht waren.
Was waren so die Reaktionen? Also gibt es so eine bestimmte Schlüsselreaktion, wo man dran festmachen kann, dass vielleicht Männer doch über was anderes lachen als Frauen?
Ja, es gab, wir hatten mal eine Bindenwerbung. Wir hatten eine Bindenwerbung und da haben Frauen, das sah man richtig im Publikum, die haben unterm Stuhl gelegen, die sind vom Stuhl gekippt, weil es noch nie jemand so gesagt hat. Und Männer saßen da und wurde mir auch hinterher gesagt, so von Männern, also das tut mir leid, ich fand es nicht komisch, so.
In Sachen Monatshygiene, da bin ich sehr eigen. Ja, dann habe ich sie halt doch irgendwann mal ausprobiert und ich muss sagen, also ich bin jetzt richtig begeistert. Die Leute, wo sich die Suppe Plus ausgedacht haben, also die haben unheimlich mitgedacht.
Toll, du bist irrsinnig begabt. Aber es müsste eine kleine Spur leidenschaftlicher sein, ja, ein bisschen. Und vergiss bitte nicht, am Schluss einmal noch den Namen sagen. Gut, jetzt nochmal, ja?
Also ich hätte doch nie im Leben gedacht, dass ich irgendwann noch mal meine Binde wechseln würde. Entschuldigung, das ist mir jetzt so rausgerutscht.
Tja, mach nichts. Aber ist schon der richtige Weg eigentlich. Du bist eben hier besinnungslos vor Glück jetzt über die neue Binde, ja?
Also es ist ein Wahnsinn. Ich hätte doch nie und nimmer mal die neue Suppe Plus ausprobiert. Aber meine Freundin, die ist ungeheuer heikel in so Sachen, gell? Da sagt die doch tatsächlich zu mir, ich soll unbedingt die neue Suppe Plus ausprobieren. Ja, und was soll ich Ihnen sagen? Irre. Wahnsinn. Was die alles aufsaugt. Da können sie 3 Tage die Binde nicht wechseln und es kommt kein Tropfen Blut durch. Das ist, also ich muss sagen, ich nehme die jetzt nur noch. Die Leute, wo sich die Binde ausgedacht haben, also die haben sich echt was ausgedacht. Super Plus, das ist meine Binde.
Gute Schätzchen, schon ganz toll. Aber am besten denkst du jetzt beim Sprechen mal überhaupt gar nicht mehr nach. Geh einfach aus dir raus, sei locker, sei begeistert. Das ist die Binde deines Lebens. Bitte.
Ich wäre doch nie und nimmer auf die Idee gekommen, mal die neue Super Plus zu benutzen. Und neulich, also, da hatte ich doch so eine hässliche Zystengeschichte. Und meine Freundin sagt nur, Super Plus, ich in den Laden. Und was soll ich Ihnen sagen? Also, ich habe doch wegen dem Eingriff, ich habe geblutet wie ein Schwein. Aber die Super Plus, die hat geholfen. Also, die Super Plus ist echt Bombe. Die ist so gut, die nimmt jetzt Zucker, mein Freund.
Männer denken ja sozusagen, der Männerhumor ist Humor. Und Frauen machen Frauenhumor. So wie sie früher Fußball. Dachten, so wie bei Fußball oder wie sie dachten bei Literatur. Männer schreiben Literatur, Frauen schreiben Frauenliteratur oder so. Das gibt es ja. Es gibt Frauenliteratur, aber es gibt Frauenliteratur auch für beide Geschlechter. Das ist einfach eine trivialere Art von Literatur. Das ist nicht an Frauen gekoppelt. Aber da ist eine gewisse Beleidigtheit, wenn dann eine Frau wagt, über einen Erfahrungshorizont Auskunft zu geben, den nur sie hat und der Mann nicht. Da fühlt er sich sofort ausgeschlossen. Dabei müssten wir uns ja, zumal Anfang der 90er, als ich die Sendung gemacht habe, viel stärker ausgeschlossen fühlen von all den Berufen, wo wir nicht vorkommen dürfen.
Fußball fällt mir nur ein, diese wunderbare Reporterin, die so zwar im letzten Jahr großartig ein Spiel kommentiert hat, und es ging ein Shitstorm sondergleichen über sie los. Das war irgendwie, ich glaube, es war ein, ich weiß nicht, ob es ein Länderspiel oder ein Bundesligaspiel war. Jedenfalls wurde gesagt, das geht nicht, eine Frau kann nicht Fußball kommentieren. Lasst uns doch wenigstens ein Gebiet, wo wir noch unter uns bleiben. Und man konnte es festmachen, die hatte keinen Fehler gemacht, die hatte lebendig und professionell super das gemacht. Es ging einzig und allein darum, dass eine Frau nicht Fußball kommentieren darf. Und das ist so ähnlich wie, dass eine Frau nicht wirklich die Weltpolitik kommentieren kann und sozusagen Männer bewerten. Ich glaube, es ist der Punkt, dass Männer bewertet werden und beurteilt werden. Das geht gegen die Ehre und ich würde es einfach Vorurteil nennen.
Oder wie Sie es in der neuesten Kreumann-Sendung zeigen, Handicap-Frau.
Ja, kann man ja ruhig mal so formulieren.
Es ist schön, dass Sie sich auf diesen Posten beworben haben. Was die alten Mauern dieses Bankhauses dringend benötigen, ist mehr weibliche Erfahrung. Das war schon immer meine Meinung, aber Sie ahnen es, die Herren hier sind natürlich sehr konservativ.
Deshalb hat es ja auch 12 Jahre gedauert, bis Sie mich für den Vorstand ins Auge gefasst haben.
Ja, Sie haben recht, das hätte wirklich früher passieren können. Ihre Referenzen sind ja großartig. Harvard, Yale, 10 Jahre in den Staaten in leitender Position. Und wenn ich das richtig lese, nicht nur Englisch und Französisch sprechen Sie, sondern auch Chinesisch und Russisch?
Naja, sagen wir mal, ich kann mich einigermaßen unterhalten.
Zu bescheiden. Ja, wenn es nach mir gehen würde, dann wäre das natürlich nur eine reine Formsache, aber...
Ach, gibt es denn noch irgendwelche Probleme?
Eine Kleinigkeit. Wir sind natürlich verpflichtet, auch einen männlichen Bewerber in die nähere Auswahl zu ziehen.
Aber es gilt ja nach wie vor der Grundsatz, bei gleicher Qualifikation werden Frauen bevorzugt.
Ja, natürlich, Frau Bartels.
Dr. Bartels.
Da ist der andere Kandidat. Das ist Dr. Brandt.
Behalten Sie ruhig Platz. Angenehm. Scheiße.
So, dann kommen wir gleich zur Tagesordnung. Ja, was haben wir denn hier?
Für Frau Dr. Bartels spricht natürlich erstens ihre Kompetenz, zweitens ihre Erfahrung und drittens, dass sie eine Frau ist.
Oh ja, naja, ja, tatsächlich, hier steht's ja.
Für Dr. Brandt spricht seine lange Betriebszugehörigkeit und er ist seit 3 Jahren auch noch querschnittsgelähmt.
Wir haben 2 Kandidaten mit hier einer Behinderung.
Ja, warum sollten wir Sie einstellen?
Naja, Sie haben es ja bereits gesagt, ich bin eine Frau.
Ja, Frau Dr. Bartels, das reicht hier und heute nicht aus.
Aber ich bin eine Frau und ich bin lesbisch.
So, lesbisch? Das ist ja hervorragend. Dr. Brandt?
Mein Großvater war Jude.
Auschwitz oder Theresienstadt?
Theresienstadt.
Ah, das ist natürlich nicht die volle Punktzahl. Aber immerhin.
Es ist ja wohl absolut geschmacklos, was Sie hier veranstalten. Wir sind doch hier nicht bei Deutschland sucht den Superbehinderten.
Sie haben doch damit angefangen. Sie kommen hier als Frau reingetanzt. Wollen Sie die Posten haben oder nicht?
Okay. Ich bin Afroamerikanerin.
Was ist? Soll das ein Scherz sein?
Ich habe eine Pigmentstörung. Hier ist mein Attest.
Und ich bin Moslem.
Seit wann?
Seit gerade eben. Sowas macht man ja schließlich heute online.
Sind Sie überhaupt beschnitten?
Nein. Sie?
Nun, wir haben 2 Kandidaten mit jeweils einer Dreifachbehinderung. Beinahe eine Überqualifizierung.
Ich war ja noch gar nicht fertig.
Ah.
Ich bin außerdem laktoseintolerant.
Ich habe eine Glutenunverträglichkeit.
Hausstaubmilbenallergie.
ADS.
ADHS.
Asperger.
Autismus, Sie Weichei.
Ich bin in der SPD.
Oh. Scheiße. Das ist hart.
Aber ich leide am Tourette-Syndrom. Ihr verlogenen Arschgeigen. Ihr verfickten Wichser, ihr schweinischen Kapitalistensäcke, ihr fetten Chovis, ihr seid rassistische Vollpfosten.
Das reicht, Dr. Bartels.
Ich glaube, wir können Frau Dr. Bartels gratulieren. Willkommen im Team. Sie haben den Job.
Welche Nummer haben Sie eigentlich selber geschrieben? Von dem aktuellen, weil ich mal überlegt habe,
ach so,
ich das angeschaut habe, was
ja, ist. Wir, das möchte ich eigentlich gar nicht erzählen, denn wir sind ein Team. Anders als bei Nachtschwester Krömmern, wo wir zu zweit waren immer, wo ich immer eine andere Person hatte, die geschrieben hat, wo wir zu zweit alle 19 Folgen geschrieben hatten. Zuerst mit Simon Borowiak, der damals noch Simone Borowiak hieß, dann mit Hans Zippert, habe ich hier ein Team. Ich arbeite mit einer Produktionsfirma, das war was völlig anderes als damals. Da gab es einen Redakteur und uns beide als Autoren. Und hier habe ich eine Produktionsfirma, weil ich tatsächlich, man kann diese, ich jedenfalls, diese Art Sendung nicht mehr alleine machen, wo es verschiedene Arten von Witzen gibt, wo es Parodien gibt, sehr unterschiedlich, die müssen vorproduziert werden. Da gibt sehr viele Arbeitsgänge gleichzeitig. Es ist völlig unmöglich, da bei allen Arbeitsgängen so dabei zu sein. Ich habe weiter Hans Zippert dabei, der auch bei Nachtschwester Krämer die meisten Sendungen gemacht hat, mit mir zusammen, für mich und mit mir geschrieben hat. Und ich habe einen Producer, einen ganz wunderbaren Headwriter, Sebastian Kollei, der eng mit der Bild- und Tonfabrik verbunden ist. Wir machen diese Böhmermann-Sendung, Neo Magazin Royal. Und die haben einen sogenannten Writers' Room. Da sitzen, was weiß ich, 12 Autoren drin. Und die sind das kollektive Arbeiten gewöhnt. Wichtig ist mir, wir sind zu dritt als Kerngruppe, Hans Zippert, Sebastian Koller und ich. Wir zu dritt versuchen sozusagen, also für meine Gedanken, Sketchform oder thematische Entwicklung zu finden, wo das gut ist. Und dann verteilen wir es irgendwann mit dem Schreiben.
In der ersten Sendung Krämann geht es um das Alter, um Feministinnen, Schwule und Lesben. Böse, zynisch, selbstironisch. Zum Auftakt der Folge gelang dem Team sogar ein Hit. Das Video zum Song »Wir sind die Alten« erreichte schnell eine junge Facebook-Gemeinde mit 800.000 Klicks.
Geht ruhig alle dieses Jahr zur Wahl. Weltlinksliberal, sozialradikal oder neutral. Eigentlich ist das scheißegal. Denn wir sind wieder mal in der Überzahl im Wahllokal. Denn wir sind die Alten.
Wir sind alt.
Wir sind die Alten. Ihr denkt zwar, ihr seid die Geilsten, aber wir sind die Meisten. Wir sind die Alten. Ihr wollt was verändern, doch die Welt gehört den Rentnern.
Das ist ja klar geworden, wenn man die Politik beobachtet im letzten Jahr, dass es also sowohl Brexit als auch auf stärker werden von Le Pen, AfD, als auch jetzt Trump, dass es immer die ältere Generation war, die für den Wahlsieg oder für das Erstarken dieser rechten, konservativen Meinungen verantwortlich waren. Und das ist ein Thema. Ich wollte ganz klar machen, eine Sendung, die mein Alter thematisiert. Das machen ja Frauen meistens nicht. Die verschweigen ja meist oder sagen, hoch, rate mal, wie alt ich bin oder so. Ich habe immer gesagt, wie alt ich bin. Ich habe in all meinen Programmen auch mein Geburtsjahr gesagt und so. Ich finde ja immer gut, sich selber zu verarschen. Also an erster Stelle sich über sich selber lustig machen, über Frauen, wenn man Mann ist, über Männer. Also schon über anderes, aber auch über mich selber. Und ich fand den Ansatz ganz toll, dass ich ein Bashing-Lied für Rentner singe. Und die haben in der BTF, in der Bild- und Tonfabrik halt, ein Musiker, der die Sachen schreibt, die haben verschiedene Autoren, die wirklich Lieder können. Also ich kann keine Lieder schreiben. Und da habe ich einfach mal Schwein gehabt, dass ich das Privileg habe, so ein tolles Lied geschrieben zu kriegen.
Ihr seid tolerant, bei jedem Migrant hier im Land, doch wir wählen Donald Trump. Ihr denkt, Atomausstieg ist bestimmt gut. Wir scheißen auf Klimawandel, nach uns die Sintflut. Denn wir sind die Alten.
Wir sind alt.
Wir sind die Alten. Ihr denkt zwar, ihr seid die Geilsten, aber wir sind die Meisten. Wir sind die Alten. Ihr wollt was verändern, doch die Welt gehört den Rentnern. Wir sind die Alten. Wir denken zwar, ihr seid die Geilsten, aber wir sind die Meisten. Wir sind die Alten. Ihr wollt was verändern, doch die Welt gehört den Rentnern.
Die Wahlbeteiligung der letzten Bundestagswahl lag bei den 60- bis 70-Jährigen bei 79,8%, gefolgt von den 50- bis 60-Jährigen bei 75,5%. Wo wäre Trump ohne die Alten? Richtig, im Trump Tower. Wo wäre England ohne die Alten? In der EU. Wo wäre die AfD ohne die Alten? Richtig, unter der 5%-Hürde. Na, wer macht hier die Politik, ihr laktoseintoleranten Gutmenschen?
Wir müssen nachts fünfmal raus oder schreiben andauernd falsch Parker auf. Wir machen, was wir wollen und ihr könnt uns nicht aufhalten. Deal with it, wir sind die Alten, 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 Alten.
Wir sind alt.
Von der Nachtschwester Kreumann zur Sendung Kreumann. Ja, das sind jetzt ungefähr 20 Jahre Unterschied. Mhm. Was hat sich bei den Frauen und bei dem Geschlechterkampf in Anführungszeichen verändert, bei den Themen, die Frauen betreffen?
Es gibt eine größere Sensibilität für diese Ungleichheiten, die es gibt, für das Ungleichgewicht. Aber ansonsten, finde ich, sind die Themen immer noch gleich geblieben. Es liegt aber auch daran, dass ich damals ganz gut die Themen genommen habe, die im Kommen sind. Also was weiß ich, Schönheitsoperation oder eben sexuelle Belästigung. Also ich habe die damals aufgegriffen und ich sehe, wenn ich die alten Folgen gucke, das ist total aktuell. Das könnte man heute noch so senden von einigen Sketchen oder auch die Sache mit dem, wo der Kollege sie anmacht und sagt, wann ist es ihnen zum letzten Mal gekommen und so. Diese sexuelle Anmache. Das sind Themen, die waren damals, es war lustig halt, aber wie zentral das Thema wird, konnte ich damals noch gar nicht wissen. Und jetzt ist es erst richtig hochgekommen. Die ganze Missbrauchsaufarbeitung hat ja erst in den letzten 10 Jahren richtig stattgefunden. Vor allem dadurch, also mit der Odenwaldschule, aber Missbrauch, Übergriffe, Vergewaltigung. Also ich hatte auch Vergewaltigung als Thema. Es ging da ganz schön zur Sache in der Sendung thematisch. Das sind, also ganz überwiegend sind es Themen, die heute noch gültig sind und die eigentlich nur mehr ins Bewusstsein gekommen sind. Ich finde ja wichtig, einfach das abzustellen, das Willkürliche und dass es eben doch nach gutem Aussehen geht und dass irgendwie ein männlicher Vorgesetzter sagt, ah, die ist irgendwie schnucklig und mit der rede ich gerne oder irgendwie so. Das weiß ich zum Beispiel von Regisseuren, ich weiß es auch von Castingfrauen, die sagen, ja, dieser, der so als Macho verschrien ist, der und der Regisseur, ich nenne jetzt keine Namen, ich kenne die auch alle nicht, ich habe nie mit denen gearbeitet, der ist so verschrien, also ist ein bisschen cholerisch und demütigt auch Frauen gerne. Aber in Wirklichkeit ist er ja ganz weich und möchte eigentlich selber in den Arm genommen werden und so kriegt man das mit. Und das wird dann so erklärt, hilft mir ja auch nicht, wenn ich dann nie die Rolle kriege bei dem. Also das ist, die dürfen sich da austoben mit ihren seelischen Macken auch. Und wir leiden dann drunter, wenn wir nicht das Frauenbild erfüllen oder dem Frauenbild entsprechen, das die nun haben. So, und das ist ja ungerecht, das schließt bestimmte Frauen aus. Ich rede in dem Zusammenhang gerne von Erotikhürde. Viele Frauen, die nicht so dem klassisch attraktiven Bild entsprechen, die aber auch Schauspielerinnen sind oder den Beruf gut können, werden gar nicht mehr gesehen, weil sie die Erotikhürde nicht schaffen. Die schaffen vielleicht den Numerus Clausus und haben super 1er Abitur, aber die Erotikhürde schaffen sie nicht, weil sie einfach nicht diese Art von Attraktivität haben oder in der Kamera gut kommen oder was weiß ich. Und die werden dann aber auch nicht, kommen dann auch nicht weiter, sagen wir mal, als Moderatorin oder politische Redakteurin, wo sie gar nicht gut aussehen müssen. Aber es geht eben bei Frauen überdimensional nach dem Physischen. Wenn du intellektuell wirkst als Frau, hast du einfach schlechtere Chancen, weil das nicht gemocht wird. Also das ist ein Aspekt. Also Harald Schmidt beim Kabarett war ganz klar Harald Schmidt, so wie er aussah, also wie ein Intellektueller. Und die Frau, die genauso aussieht mit der Brille und den grauen Haaren und so, würde natürlich diesen Sendeplatz nicht bekommen haben.
Also ich kann sagen, ich habe irgendwie, also noch nie in meinem Leben irgendwelche Probleme mit Männern gehabt. Ich arbeite unheimlich gern mit Männern und ich kann eigentlich sagen, ja, ich arbeite eigentlich lieber mit Männern als mit Frauen, weil es ist da immer ja irgendwo so eine positive Grundspannung. Ja, und also diskriminiert worden bin ich noch nie. Also ich muss dazu sagen, ich habe nur männliche Kollegen und die sind unheimlich nett zu mir. Wenn ich was nicht weiß, dann helfen die sofort. Ich werde eingeladen, also wirklich auch in schöne Restaurants. Und ja, ich sag mir, ja, warum nicht? Ich mache ja auch gute Arbeit. Ja, mein Chef, der ist auch also unheimlich froh, dass er mich hat, weil er sagt, die Stimmung ist einfach viel besser, wenn eine Frau in der Nähe ist. Die Männer reißen sich dann mehr zusammen und dann ist auch die Arbeit besser. Von daher Kann ich also sagen, Frauen haben echt eine gute Chance bei uns in der Firma. Also natürlich nicht alle Frauen. Aber man muss schon ein bisschen, also, Stil haben, ne? Naja, gut, also, es gibt doch wirklich schöne Läden. Es muss ja auch nicht teuer sein. Ich meine, man kann ja auch bestellen. Über die Freundin oder die Brigitte. Ja, also, es ist eben auch so, dass es immer wieder Frauen gibt, die sich diskriminiert fühlen. Und ich muss einfach mal sagen, das sind oft eben solche Frauen, die einfach nicht besonders gut aussehen und dann sich was zurechtlegen, damit sie klarkommen mit dem Leben. Also, ich kann einfach sagen, ich bin also noch nie diskriminiert worden. Und ich habe auch, ja, ich werde geachtet. Also nicht nur beruflich, sondern auch als Ganzes. Natürlich, ich meine, so Männer, die spricht es sehr an, wenn man einen Sinn für Ästhetik hat. Also das ist bei mir einfach der Fall. Also ich habe ein unheimlich intensives Verhältnis zur Mode. Ich gehe gerne Klamotten kaufen. Und ich ziehe die auch gerne an. Und ich zeige auch gerne meinen Körper. Ich finde auch, dass ich einen schönen Körper habe. Und ich weiß auch nicht, was daran schlecht sein soll. Ja, und komme ich irgendwie unheimlich gut klar. Natürlich, ich meine, es gibt auch manchmal so Situationen, wo dann jemand, sagen wir mal, die Hand in der Erregung irgendwo hinlegt. Gell? Aber da muss ich einfach sagen, es gibt wirklich Schlimmeres. Also ich muss in meinem Job als Assistentin wirklich schwierigere Situationen meistern. Deswegen haben die mich ja eingestellt, weil ich so flexibel bin. Und also wenn zum Beispiel mein Chef das macht, dann sage ich einfach, wie wäre es mit einer Gehaltserhöhung? Also das ist einfach auch, was ich unter kreativ und flexibel verstehe.
Jetzt wird's laut.
Ich koche ausschließlich Gemüse oder auch Getreide und so. Also keine Tiere, das habe ich mir lange. Ich esse manchmal auch Fleisch oder Wurst oder so, aber nicht oft. Und kochen tue ich nur noch Gemüse, das liebe ich. Und liebe vor allem so unterschätzte altmodische Gemüse, die ich sofort, wenn es irgendwie eine neue Rübenart gibt oder so, kaufe ich die sofort.
Also auch da setzen Sie sich für Minderheiten ein?
Ich setze mich da ganz klar für unterschätzte Existenzen ein. Und das ist bei den Gemüsen oft dabei, gerade bei Kohl. Oh, jetzt ist die Sahne steif. So, den mache ich auch echt gut, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich mische dann mit Wirsing und mache zwei Sorten Kohl mit zwei Sorten Kümmel, ist zum Beispiel ein Gericht, was ich viel mache. Und das ist echt lecker, habe ich zum Geburtstag auch gemacht. Also dann mache ich dann mehrere kleine.
Aber in Schwaben, Ihre Eltern waren ja Berliner, das heißt, sie haben keine schwäbische Hausmannskost.
Meine Mutter, das Einzige, was sie von der schwäbischen Küche übernommen hat, war der schwäbische Kartoffelsalat, den mache ich auch noch. Und sie hat dann auch die Flädlesuppe übernommen, also die schwäbische Küche hat, sie hat aber selber ganz gut gekocht, auch als Berlinerin, das fand ich.
Wieso auch als Berlinerin? Jetzt werden sich aber viele melden.
Naja, ehrlich gesagt, im Norden isst man, wenn ich jetzt mal verallgemeinere, in den nördlichen Ländern isst man nicht so gut, Bundesländern, isst man nicht so gut wie in den südlichen, finde ich schon. Also in Bayern, in Baden-Württemberg, also in Württemberg und in Schwaben und in Baden isst man wahnsinnig gut. Und das Protestantische ist nicht so lustfreundlich. Also ich weiß, es ist eine Verallgemeinerung, das ändert sich auch jetzt. Es gibt in Berlin ganz tolle Lokale, aber sagen wir mal.
Es gibt ja auch viele dicke Protestanten.
Es gibt dicke Protestanten, aber dick sein heißt jetzt nicht unbedingt gleich lustbetont sein. Manchmal wird man auch aus Frust dick oder aus anderen Gründen.
Ist Uschi Glas eigentlich protestantisch?
Ich glaube, sie ist sehr katholisch.
Wieso fragen Sie? Weil Sie die so herrlich parodiert haben. Außerdem kommt man bei Ihnen kaum dazwischen. Deswegen muss ich gelegentlich mal was unterbrechen.
Wenn ich mal die Klappe halte, das ist auch wirklich eine schlechte Eigenschaft. Kommt auch von zu Hause, weil mein ältester Bruder so viel redet, dass man immer gucken musste, wo man dazwischen kam. Und ich glaube, ich habe das übernommen und verteidige jetzt das Wort so lange, bis mich jemand unterbricht. Deswegen bin ich a pain in the ass für Interviewer. Tut mir sehr leid. Auch Interviewerinnen, auch wenn sie nicht gewohnt.
Bitte begrüßen Sie mit mir die beliebteste Frau Deutschlands, Uschi Maas. Ja, also, wenn man Sie so sieht, da drängt sich natürlich als erstes die Frage auf, wie machen Sie das nur so gut auszusehen? Immerhin sind Sie schon fast 30 Jahre in diesem Geschäft.
Ja, wie mache ich das?
Ich ernähre mich einigermaßen gesund. Und ich bin also ein Mensch, der nichts in sich reinfrisst. Wenn mich was stört, dann lasse ich das sofort raus. Ich bin also seelisch sehr gesund.
Und das macht einen so schön?
Ja, schon. Aber natürlich bin ich auch geliftet.
Geliftet? Ich denke, Sie halten Diät, gehen regelmäßig ins Fitnessstudio, machen Yoga. Was würden Sie denn sagen? Sind Sie ein ganzheitlicher Mensch?
Ja, schon. Aber ich bin halt auch geliftet. Schauen Sie, das können Sie am besten sehen hier an den Backenknochen. Da haben Sie mir ein bisschen zu viel Silikon reingespritzt. Jetzt kann ich nicht mehr so richtig offen lachen, aber das macht ja nichts. Jetzt schmunzel ich einfach ein bisschen mehr, das steht mir auch nicht schlecht.
Das ist schön, dass Sie wirklich mit beiden Beinen auf der Erde geblieben sind.
Ja, ich bin halt so herrlich unkompliziert. Und schauen Sie, was wirklich gut worden ist, ist hier Hüfte und Po. Also das schaut wirklich erstklassig aus. Das ist ein Spitzenchirurg aus Brasilien, der das gemacht hat.
Ja, aber Sie trainieren ja auch sehr hart.
Ja, aber das kannst du vergessen im Vergleich zu dem, was die Operation dann bringt. Weil die saugen das ja einfach ab. Ich meine, das bringt man in dem Alter einfach nicht mehr weg.
Unsere Bushimas, erfrischend unkonventionell und dabei so natürlich.
Und ich sage Ihnen was, seitdem, dass ich geliftet bin, wirklich viel natürlicher, weil ich ja praktisch jetzt mehr so aussehe, wie die Leute mich von früher kennen. Das ist ja auch logisch. Also ich kann das jedem empfehlen, weil ich bin der Meinung, man muss den Zuschauern auch ein bisschen helfen, einen zu mögen. Wobei mir die Karriere natürlich wirklich nicht wichtig ist.
So, was mache ich denn jetzt mit diesen... Ich würde es jetzt ablegen.
Ja, klar.
Früher hat es mein Hund gekriegt.
Hund?
Der liebt ja die Schlagsahne vom Schläger, vom Sahneschläger. Und jetzt, dann kann ich nicht wegschmeißen.
Und jetzt haben Sie keinen Hund mehr?
Nee, der ist gestorben. War alt.
Ja.
Also jetzt einfach gestorben.
Gibt es aber einen neuen, oder?
Nee, das kann ich gar nicht mehr. Ich bin so viel weg, ich kann
mehr. Ach so.
Keinen Hund mehr. Leider nicht. Mir bricht es immer das Herz fast, wenn ich laufe im Wald und dann die Hunde sehe. Ich freue mich immer, wenn ich wieder mit Tieren zu tun habe.
Aber man kann sich doch auf später trösten, dass man später dann einen Hund kriegt. Aber bei Ihnen geht ja die Karriere
geht richtig los.
Also ja. Wahrscheinlich müssen Sie sich wirklich vom Hund verabschieden.
Ja, ja, oder man bräuchte eine Person irgendwie. Ja. Also alleine kann man das.
Aber das ist doch toll, dass sich bei Ihnen das so andersrum entwickelt hat.
Ja, ich habe den Vorteil, dass ich ja im jungen Alter gar nicht Fernsehen gemacht habe. Ich habe ja erst mit 37 die erste große Rolle gespielt. Insofern habe ich das schicke und sexye Alter habe ich ja übersprungen und bin gleich sozusagen als Charakterdarstellerin mehr oder weniger eingestiegen. Und jetzt irgendwie glaube ich, mittlerweile wollen sie doch gerne auch haben, die nicht geliftet sind und so Frauen, wo man denkt, die hat wirklich was erlebt und nicht nur diese Beauties. So, und das kommt mir, glaube ich, zugute. Also ich freue mich sehr, ich wundere mich ein bisschen. Und glaube, dass es auch eine Belohnung für längere Durststrecken in meinem Leben ist, dass irgendjemand hier jetzt für Ausgleich sorgt.
So, jetzt fehlt nur noch ein Foto für den Internetauftritt.
Ja, ich spreche auch jetzt natürlich ins Mikrofon und erzähle irgendwas. Und ja, trinke aber auch Tee.
Gut.
Hat nicht geblitzt.
Okay, danke schön.
Hat auch nicht geblitzt, haben Sie jetzt?
Jetzt aber trotzdem was rausgekommen. So. Ja, aber gibt es noch was Sie jetzt dringend sagen möchten?
Ich möchte sagen, guten Appetit. Nehmen Sie sich bitte, wenn Ihnen das zu groß ist, können Sie auch durchhören, weil ich glaube, das vertragen Sie.
Natürlich elegant beim Tee. Home Story mit Marin Kreumann von Sabine Fringes. Redaktion Daniela Meyer und Kerstin Janse.
Aber ich nehme trotzdem erstmal die Hälfte.
Ja, dann hole ich ein Messer. Irgendwie ist es charmanter, wenn man so kleinere Teile hat.
Ja, genau.
Selbst wenn man die andere Hälfte nachher dann auch noch nimmt. Es ist irgendwie netter, es macht einen netteren Eindruck, wenn es erstmal ein kleines Stück ist.
Très, très, très bon. C'est bon.